Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf. Heute haben wir einen Gast bei uns, der die FDP in den letzten Jahren stark mitgeprägt hat. Er war Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, ist seit 2007 Mitglied des FDP-Bundesvorstands und war bis vor ziemlich genau einem Jahr Mitglied im Deutschen Bundestag. Er gehört zu den Erfindern der Aktienrente und jetzt hat er die Seite gewechselt und arbeitet wieder in der freien Wirtschaft. Für die einen war er Parteivorsitzmaterial, für die anderen ein sozialliberales U-Boot in der NRW-FDP. Doch heute wollen wir diese ganze Parteipolitik mal ein bisschen überwinden. Herzlich willkommen, Johannes Vogel.
Hi, na ihr zwei?
Lieber Johannes, ich freue mich ganz arg, dich wiederzusehen. Du warst ja schon mal im Landtagswahlkampf jetzt hier in Baden-Württemberg, um uns zu unterstützen. Und ich finde es total schön, dass du jetzt im Endspurt des Landtagswahlkampfs nochmal die Zeit findest, zu uns zu kommen. Weil jetzt machst du das ja auch alles in deiner Freizeit. Und in den letzten Jahren hast du ganz viel politische Verantwortung getragen und heutzutage gehst du vor allem beruflich einer anderen Aufgabe nach. Deshalb vielleicht mal ganz persönlich zum Einstieg. Wie war das letzte Jahr für dich, Johannes? Wie hast du dein persönliches Ausscheiden aus dem Bundestag verarbeitet? Wie bist du damit umgegangen? Und wann wusstest du vielleicht, wo es als nächstes hingehen könnte?
Viele Fragen. Wie viel Zeit habe ich? Das Jahr war für mich natürlich persönlich, wie soll ich sagen, so eine echte Wegscheide. Also Wegscheide so definiert, du gehst wirklich, da ist eine Abzweigung und die führt dann auch weit weg vom bisherigen Weg. Weil ich einfach, immerhin eine ganze Dekade ja zuletzt wieder beruflich Politik gemacht habe und auch vorher ja war ich Generalsekretär in NRW, habe da den Landtagswahlkampf mitgeleitet, davor war ich schon mal im Bundestag, also einfach sehr, sehr intensiv Berufspolitik gemacht. Immer noch, ich habe es mir mal ausgerechnet, immer noch trotzdem die Mehrzahl meines Lebens ehrenamtlich einfach Parteimitglied bin und nicht Berufspolitiker gewesen, aber es war einfach super lang und sehr prägend und sehr intensiv. Und jetzt kommt eine andere Phase. Und insofern war das natürlich schon ein super transformatives Jahr einfach für mich. Gleichzeitig war es, und damit war ich natürlich beschäftigt, das vielleicht auch zu sagen, also ich habe mir auch Monate Zeit genommen zu überlegen, was. Also eine Grundsatzentscheidung war sehr schnell, sehr klar eigentlich in der Wahlnacht für mich ein Gefühl. Kann ich gleich mehr zu sagen, wenn ihr wollt. Aber dann zu überlegen, was genau heißt das jetzt? Welchen Schritt willst du jetzt gehen und so? Da habe ich schon ein paar Monate nachgedacht, dran gearbeitet, auch mit klugen Ratgebern, Mentoren oder Menschen, die in meinem Leben Mentoren am nächsten kommen. So, das war das eine, was mich sehr beschäftigt hat. Ein anderer Teil des Jahres ist, ich hatte auch einfach Zeit und das war ehrlich gesagt großartig, weil durch den Zufall, dass es jetzt dann so gekommen ist, hatte ich einfach enorm viel Zeit mit meiner sehr kleinen Tochter noch. Und am Ende war es dann jetzt so, dass wir fast in den ersten 2 Jahren ihres Lebens wirklich die Zeit, wo wir intensiver mit der kleinen Zeit verbringt, fast am Ende gleich aufgeteilt hatten zwischen meiner Frau und mir, obwohl sie natürlich länger Elternzeit gemacht hatte als Mutter am Anfang. Ne? Es hat das einfach biologische Gründe, stillen und all das. Und das ist ein enormes Privileg. Und da bin ich sehr dankbar für.
Dann war es auch eine Chance in der Krise irgendwo.
Ja, also ich glaube, auf jeden Fall. Also uns als Familie hat es gut getan. Und ich, am Ende war es trotzdem, hätte ich mir ein sehr anderes Ergebnis der Bundestagswahl gewünscht, ganz klar. Aber genau, also um das soll nicht falsch rüberkommen, fühle ich auch wirklich so. Aber in jeder Krise, in jedem Schlechten dann auch was Gutes zu sehen, das ist ja, glaube ich, sehr gesunde Herangehensweise.
Darf man vielleicht verraten, du bist in der Zeit, glaube ich, auch gepilgert.
Ja, darfst du fragen. Habe ich auch öffentlich gemacht.
War das auch also so eine bewusste Entscheidung zu sagen, boah, jetzt mache ich das mal, um irgendwie neue Bewusstseinsfindung zu erreichen, was ich jetzt machen möchte?
Klar, also das ist natürlich einfach auch was Körperliches, ne? Das Wandern daran und die körperliche Anstrengung, das hat eine sportliche Dimension, aber ich gehe da offen mit um. Ich bin religiös genug ich bin religiös und deswegen hat es für mich auch diese Dimension. Und ich hatte das ehrlich gesagt immer schon im Hinterkopf, also schon seit ich als Jugendlicher, glaube ich, mal so Mittelalterromane über den Jakobsweg gelesen hatte, war das so was ich so ein bisschen so auf der Bucketlist hatte an einer Stelle. Und ich hatte dann einfach dieses Jahr das Gefühl, erstens, ich brauche nochmal Abstand. Also 2013, als ich mal 4 Jahre im Bundestag war, sehr jung, ganz andere Intensität, aber da ist die FDP schon mal rausgeflogen. Da brauchte ich auch Distanz zum Nachdenken, was jetzt kommen soll. Da bin ich nach China gegangen. für ein knappes Vierteljahr. Das kam jetzt nicht in Frage, weil, ne, ich habe es eben gesagt, ich habe eine Familie, ich habe eine berufstätige Frau und eine kleine Tochter. Aber irgendwie eine Distanz, irgendwie so ein Nachdenk- und Reflexionsraum, den brauchte ich. Und deswegen war das dann irgendwie so wie so ein Klick, dass ich sagte, okay, das passt jetzt gut. Und das hat mir super gut getan, weil ich die ganzen Gedanken, die ich dann vorher die Monate vorbereitet hatte, da dann so zusammengeführt habe. Und danach konnte ich auch, war ich soweit und habe dann entscheiden können, was es jetzt beruflich sein soll.
Dann vielleicht die letzte Frage, bevor wir inhaltlich reinstarten wollen. Mit etwas Abstand zu dem Ganzen, was letztes Jahr passiert ist mit uns. Wie fühlt sich jetzt der Wechsel heutzutage für dich an, aus der politischen Verantwortung zurück in eine operative Rolle in der Wirtschaft? Bist du gut angekommen? Fühlst du dich wohl?
Ja, total. Es macht mega Freude. Es ist natürlich noch früh. Ich habe, also in der klassischen Managementlehre redest du immer von den ersten 100 Tagen, wo du dir überhaupt erst die Aufgabe erschließt im Sinne von, was willst du da jetzt bewegen in der konkreten Rolle? Und da bin ich noch gerade mittendrin. Oder im letzten Drittel, aber eben noch nicht durch. Aber ich kann jetzt schon sagen, es macht mega Freude. Ich habe ein großartiges Team, es sind tolle Aufgaben. Also ich bin sehr happy dort. Und ich hatte schon in der Wahlnacht das Gefühl, dass jetzt wie so ein bisschen das Schicksal anklopft. Mhm. Weil ich ehrlich gesagt immer den Eindruck hatte, wenn man so ein bisschen auf der Welt rumkommt, und wenn man sich gerade auch so Biografien anschaut, das habe ich auch politisch gemacht, wenn du dich mit Arbeitsmarkt beschäftigst, dann beschäftigst du dich auch mit Biografien, Erwerbsbiografien und solchen Fragen, fällt dir schnell auf, wenn du so ein bisschen aus Deutschland rauskommst und den Blick hebst und Horizont hast, dass es in Deutschland schon sehr versilot ist. Also in Deutschland haben wir es ist sehr typisch, dass Leute Karrieren machen, oft sogar in einem Laden, ob jetzt egal in welchem Sektor, mindestens aber in einem Sektor. Und in anderen Ländern sind so Sektorenwechsel, Zickzack-Biografien nenne ich das, sehr viel üblicher. Dass du zum Beispiel ein paar Jahre dich für ein politisches Mandat bewirbst, in der Gesetzgebung bist und vielleicht auch mal in der Verwaltung und dann wieder in die Privatwirtschaft und zurück oder gar in die Wissenschaft und zurück. Also, dass du aus verschiedenen Sektoren Perspektiven mitnimmst und daran wächst. Und mein Gefühl war immer, erstens, das macht die Gesellschaften besser, weil alle Systeme dadurch innovativer werden, durch Perspektivvielfalt. Und zweitens, ich fand auch immer, dass das besonders gute Leute waren, weil die natürlich selber auch daran wachsen. Und wenn du das Gefühl hast, dann finde ich, und selber irgendwie durch, weil es sich so ergeben hat und immer spannende neue Aufgaben kommen, dann aber auch jetzt schon mehr als 10 Jahre im Public-Sektor warst, wie ich. Ich hatte schon mal einen großen Wechsel. Ich war mal in der Bundesagentur für Arbeit als Führungskraft beruflich. Das ist auch was ganz anderes als Gesetzgebung, aber es war immer Public-Sektor. Und nicht nur als Liberaler, der ja jetzt irgendwie sagt, Staat ist nicht alles, sagen wir glaube ich alle, sondern auch ganz unabhängig davon, dass es bei mir so gewesen war, hatte ich immer das Gefühl, naja, wenn du das so empfindest, dass du sagst, das andere ist eigentlich, davon bräuchten wir eigentlich in Deutschland mehr, ist es nicht auch ein Auftrag an deine eigene Biografie? Und das habe ich durch meine ganzen 30er, also 30er Jahre meines Lebens so gefühlt, zu sagen, verpass nicht die Chance, nochmal was anderes zu machen. Und wahrscheinlich ist das mit Anfang 40 leichter als mit Anfang 50 zum Beispiel. Nochmal eine Dekade weiter. Und das habe ich in der Wahlnacht, in dem Tiefpunkt der Niederlage sehr als Anklopfen gefühlt. Jetzt. Jetzt ist es für dich. Mhm. Und ein letzter Aspekt dazu. Dieses Wachsen daran, glaube ich, ist irgendwie auch nötig. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie läuft es ja, wenn man so aus liberaler Perspektive auf die Welt schaut, jetzt wirklich die ganze Welt, insgesamt ja gerade nicht so gut. Aber es gibt ja viele antiliberale Kräfte, die gerade groß werden. Und ich habe das schon auch so empfunden, zu sagen, naja, du warst ja nicht in der Lage, dem ausreichend viel entgegenzusetzen. Jetzt bin ich nicht so vermessen zu glauben, das kommt allein auf mich an, das sollten wir alle nicht sein. Aber trotzdem hatte ich schon das Gefühl, die Zeit erfordert auch gerade zu wachsen, noch besser zu werden. Und deswegen habe ich mich entschieden, das zu machen und da jetzt drin zu sein und wirklich nochmal aus der Komfortzone raus zu sein, weil ganz neues Unternehmen, ganz neue Branche, all das. Und zu spüren, wie dich das auf eine richtig steile Lernkurve treibt, das spüre ich gerade jeden Tag. Das empfinde ich gerade als genau das Richtige. Das sollte ich jetzt tun.
Ich glaube, ein Gedankengang, den wir uns sehr anschließen können, beziehungsweise den man gar nicht so oft in der Politik hört, und das ist auch mal sehr erfrischend. Du bist heute verantwortlich
für die lange Antwort, aber es war eine breite Frage.
Du bist jetzt verantwortlich für mehrere tausend Mitarbeitende und du erlebst die Realität des Arbeitsmarktes täglich aus jetzt unternehmerischer Perspektive, klar, in einer großen Managementrolle, aber Deine Meinung würde mich interessieren. Wir erleben gerade so ein bisschen den Todgesang von der deutschen Arbeitswelt, Arbeitsplätze fallen weg etc. etc. Und mich würde mal so ein bisschen jetzt die Perspektive aus einem frisch gebackenen Personalchef sozusagen interessieren, wie du so auf diesen Arbeitsmarkt in Anführungszeichen blickst und was wir machen müssen, um aus dieser Griesgrämerei rauszukommen. Weil ich glaube, eine Sache können wir festhalten, das hilft halt keinem.
Was meinst du mit Griesgrämerei?
Schlecht reden, dass den Standort Deutschland schlecht reden, dass morgen gefühlt die Welt zusammengeht, dass wir dieses Aufkommen von schlechten Nachrichten immer als eben diesen Todgesang interpretieren. Das mit Griesgrämerei.
Also ich glaube, dass mich nervt vor allem, ich wollte es anders formulieren, mich nervt vor allem, dass ich gerade erlebe, dass es so eine Verantwortungs, finde ich, so eine Verantwortungsrückdelegation gibt. Mhm. Also so, ich erlebe aus der Politik ganz viele Stimmen bis hin zum Bundeskanzler, die so ein bisschen sagen, der Standort, also ich überdekodiere es nicht, was er sagt, aber ich spitze ein bisschen zu, der Standort geht schlecht, weil die Deutschen sind irgendwie so faul, müssen irgendwie mehr arbeiten. Das erlebe ich ehrlich gesagt bei unseren Mitarbeitern nicht so. Im Gegenteil.
Also Lifestyle-Teilzeit ist jetzt nicht...
Nee, ist Quatsch. Also im Gegenteil. Es ist so, dass sich über die letzten Jahrzehnte irgendwie Präferenzen verschoben haben. Aber also wenn ich mir anschaue, wie stehen wir so bei den Pro-Kopf-Arbeitsstunden, dann sind andere Länder besser. Aber nicht, weil da die Leute, glaube ich, viel mehr arbeiten wollen. Das siehst du ja auch in den Umfragen. Sondern weil die Rahmenbedingungen sind, dass sie es mehr können. Also Vereinbarkeit, Familie und Beruf, Stunden etc. Und wenn ich mir anschaue, wie so die Produktivität pro Kopf ist, dann stagnieren wir ja auch ziemlich. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass die Leute irgendwie weniger Bock darauf haben oder dümmer geworden sind. Oder im Gegenteil. Sondern die Politik hat eben Rahmenbedingungen versäumt. Und ich glaube, daran ist das zu analysieren, ist, glaube ich, sehr berechtigt. Weil schon, glaube ich, die Lösung vieler Herausforderungen ist, dass wir einfach durch Reformen der Gesellschaft wieder eine Orientierung auf ein besseres Morgen geben. Und da gibt es einfach, ja, in Wahrheit keine Rocket Science. Also wir sind ganz hinten beim Wachstum, wir haben die höchsten Steuern. Also ist ganz sicher nicht allein der Grund, aber natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Wir haben einen Sozialstaat, der immer mehr Geld verfrisst. Und wir wissen seit 20 Jahren, die Demografie rennt auf uns zu, kriegen die Rente aber nicht reformiert, sondern machen es sogar schlimmer. Also wir im Sinne von als Land als Ganzes, weil eine falsche politische Mehrheit in der Ära Merkel zum Beispiel und auch jetzt wieder die aktuelle Bundesregierung nicht das Nötige tut, teilt sogar das Falsche. Ja, hey, herzlich willkommen. Sowas kommt von sowas. Dann wird es schlechter am Standort. Und ich könnte die Aufzählung fortsetzen, Bürokratie, all das. Ihr kennt die Themen. Aber das ist ja lösbar. Also nicht unmöglich. Und das ist der zweite Teil, und der, finde ich, liegt in deiner Frage auch, sich in so einen Abgesang reinzusteigern, in so einen Grundpessimismus, ist natürlich genau nicht die Lösung. Also Schönreden ist ganz sicher nicht der Lage angemessen, weil die Herausforderungen für uns als wettbewerbsfähiger Standort sind groß. Wir fallen immer weiter zurück. Aber irgendwie zu sagen, das wird ja nie wieder besser. Und möglicherweise noch einen gedanklichen Schritt weiter zu gehen, zwei vielleicht sogar, so ins Konservative, im Sinne von früher war alles besser oder gar ins Populistische, im Sinne von, weil irgendwelche Eliten, 1900 waren es die globalisierten Eliten, und da gab es noch antisemitische Untertöne, teilweise gibt es die heute noch, oder es ist irgendwie die, was weiß ich wie, Versifften, die da oben in Berlin oder so. Ja. Das ist natürlich genau Bullshit, weil es sind nicht... Ist nicht irgendwie ein Schuldiger, die da oben, die uns ein goldenes Vorgestern geklaut haben, was es so nie gab. Das ist sogar im Gegenteil einfach die populistische Erzählung seit über 100 Jahren. Sondern es sind ganz handwerkliche und damit auch lösbare Fragen von klugen politischen Handelns, die uns das Ruder wieder rumreißen lassen würden und können. Denn dieses Land kann Turnarounds. Also ein Land des Wirtschaftswunders, der ersten Gründerzeit, als ob das in Deutschland nicht drinsteckt, wenn wir halt mal ein paar politische Hebel umlegen. Und dann liegt das Beste auch noch vor uns. Und können wir in dieser Welt übrigens auch Verantwortung für das übernehmen, was uns überzeugt. Liberale Weltordnung, regelbasierte Weltordnung, Menschenrechte, Verantwortungsübernahme für künftige Generationen. All das, wir sollten es halt mal tun.
Was würdest du jetzt, um das mal aufzugreifen, sagen, wie relevant würdest du das Innovators Dilemma sozusagen für Deutschland sehen? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man bei großen Unternehmen, großgewachsenen Unternehmen immer so anführt sozusagen. Deutschland steht ja so ein bisschen vor dem gleichen Problem in Anführungszeichen. Ja. Würdest du sagen, prinzipiell, das ist ein Würdest du sagen, das ist so, dass wir in diesem Innovators-Dilemma ein bisschen drinstecken? Und gleichzeitig die zweite Nachfrage, würdest du sagen, dass das dann eher etwas ist, was wir national begegnen müssen? Mhm. Also Rahmenbedingungen als Stichwort? Mhm. Oder würdest du sagen, der internationale Wettbewerb ist da eigentlich viel entscheidender und das macht es uns in Anführungszeichen noch schwieriger, ob unsere Rahmenbedingungen irgendwie aus dieser...
Konkretisiert die Frage, den Gegensatz, arbeite den nochmal raus.
Nationale Rahmenbedingungen
ja.
als ein Problem, was wir glaube ich, synthetisieren können.
Ja.
Und internationaler Wettbewerb, der irgendwie wie verstärkend wirkt. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, im Bewusstsein, dass wir mal ein innovativer Standort waren und uns vielleicht gerade so ein bisschen aber nicht weiterentwickeln?
Ja, also ich glaube, also erstens alles, was ich eben gesagt habe, ist, es ist möglich. Ich würde bei nationaler Rahmenbedingung den ganz kurzen Einschub machen, dass ich glaube, alles wird natürlich leichter gelingen, wenn wir es europaweit denken. Mhm. So, also
nimm Europa als Rahmenbedingung.
Genau, das mal kurz gesagt, weil relevant.
Ja.
Dann ist doch einfach, schauen wir kurz auf die Frage, was sind denn Gelingensfaktoren von Innovation? Mhm. Ganz sicher einfach Unternehmertum plus eine der Rahmenbedingungen für Unternehmertum, nämlich Rechtssicherheit, garantiertes Eigentumsrecht, Incentivierung von unternehmerischem Risiko, wenn es erfolgreich ist, auch materiell. Ich würde sagen, beim Eigentumsrecht, so das ist was man angehen kann. Ja. Eigentumsrecht, glaube ich, würde ich sagen, ist in Deutschland und Europa Gott sei Dank gewährleistet. Ist aber, wird in der politischen Debatte zumindest immer von links schon so, ne, mit dem ganzen Linkspopulismus angegriffen. Beim Unternehmertum würde ich aber sagen, sind wir nicht mal bei der Ebene, wie es in Deutschland gewährleistet im Sinne von, also ist natürlich gewährleistet, es gibt großartige Unternehmer in diesem Land, aber fördern wir es im Sinne von, wir haben zum Beispiel ein Bildungssystem und eine Gesellschaft, die das als Role Model beibringt, machen wir denen das Leben leicht oder legen wir Steine in den Weg, so, dann ist da natürlich eine ganze Menge zu tun. Mhm. Dann würde ich sagen, Diversität und Offenheit als Bedingung und damit als Bedingung für Kreation und Perspektivvielfalt als weiteren Faktor, der zu Innovation führt, haben wir ganz viel, wird aber von rechts in Frage gestellt, ne, mit dieser ganzen völkischen Vorstellung einer homogenen Gesellschaft und der bewussten Verirrung oder Irreführung, dass unser Problem nicht Regeln in der geordnete Migration wäre, sondern generell, dass wir zu viele Ausländer in einem völkisch-ethnischen Verständnis haben. Im Gegenteil, wir brauchen mehr gesteuerte Einwanderung. Ich würde sagen, alles Tempo als weiteren Faktor, also alles, was uns langsam macht, in Verbindung mit Umarmung von neuen Technologien, also einfach Technologiebegeisterung. So, und wenn du all die Faktoren anschaust, siehst du, glaube ich, ein bisschen das Bild, was ich eben beschrieben habe. Objektiv herausfordernde Lage. Sind wir bei AI vorne? Nein. Wie so oft in Deutschland bei der Grundlagenforschung, aber nicht bei der unternehmerischen Anwendung. Sind wir, wie gesagt, bei den Rahmenbedingungen, kulturellen Rahmenbedingungen für Innovationen, haben wir ganz viel da, ganz viel großartig in diesem Land, aber es gibt auch Kräfte, die genau das politisch im Kern angreifen, bekämpfen, ein ganz anderes kulturelles Setup wollen. Und bei den harten Basics, ne, also machen wir das Leben leicht oder schwer, Bürokratie, Steuern und Abgaben, wird Unternehmertum als Role Model gelehrt, Innovationskraft und so. Auch da ist es mindestens ein Back and Forth und in den letzten Jahren schlägt das Pendel in die falsche Richtung. Also in den letzten Jahren jetzt gesprochen, nicht in den letzten 2-3 Jahren, sondern so der letzten Dekade, ne? Seit der Agenda 2010. Und das ist genau das. Objektiv ist Herausforderung schlecht, aber objektiv ist es keine Rocket Science, das zu lösen, sondern es ist möglich. Was natürlich erschwerend hinzukommt, ist, dass wir in die Dekade laufen, wo die Überalterung wirklich real wird, wo demografischer Wandel nicht mehr so ein politisches Thema ist, sondern die Babyboomer gehen wirklich in Rente. Und um das auszugleichen, brauchst du von all den anderen Faktoren umso mehr. Das heißt, ich würde sagen, die Zeit, das Ruder rumzureißen, ist umso dringender. Aber es bleibt unverändert möglich. Und das ist ehrlich gesagt, wenn du dich so ein bisschen mit der Geschichte beschäftigst und wenn man dann realisiert, wie sehr einen, finde ich, die Parallelen dessen, was wir derzeit erleben, mit manchen nach der ersten Globalisierung um 1900, wie einen diese Parallelen geradezu anspringen, mit all den auch populistischen Erzählungen, die sich wiederholen und dem Illiberalen daran, dann erkennst du, finde ich, dass genau das damals auch, wenn du ein bisschen dich das historisch anschaust, die Lösung war. Es hat sich nämlich etwas gebildet, damals in Amerika, wo die Bewegung herkam, was sich Progressive Movement nennt. Mhm. Nicht im Sinne von, wie progressiv hier manchmal gelesen wird, also im Sinne von links im Links-Rechts-Schema, sondern im Gegenteil, aus dem politischen Zentrum heraus, sogar überparteilich, also in der Dichotomie des damaligen amerikanischen Parteiensystems, sowohl bei Demokraten als auch bei Republikanern, von Teddy Roosevelt bis Woodrow Wilson, gab es eine gemeinsame Bewegung, die gesagt hat, wir lösen das nach vorne auf. Die Populisten beschreiben, die Ränder beschreiben reale Probleme im Sinne von Versäumnisse, Herausforderungen und sagen deshalb, das System ist kaputt, wir brauchen ein anderes. Und wir glauben, das System ist reformierbar und wir führen eine Reformbewegung aus dem Zentrum an, die sagt, das System ist reformierbar, wenn wir Folgendes tun und so geben wir der Gesellschaft nicht nur die Antwort auf die realen Herausforderungen, sondern auch gleichzeitig eine Orientierung, mit der sie zusammenbleiben kann, weil sie für ganz viele anschlussfähig sein kann, weil sie Verbindendes betont. Und nicht Verbindendes im Sinne von Gegensätze zuschütten, sondern nach vorne raus. Und ich glaube, da springt einen doch geradezu an, dass das auch heute die Lösung ist.
Ich wollte gerade sagen, sowas heute nochmal wäre nicht schlecht. Um den Themenblock vielleicht abzuschließen und auch nochmal darauf einzugehen, was du meintest. Es wird ja aktuell erzählt und damit auch eher als Problembeschreibung unserer Politik, dass unsere Unternehmen primär mit nationalen Rahmenbedingungen kämpfen als mit internationalem Wettbewerb.
Ja.
Aber das ist ja auch super gut, weil die nationalen Rahmenbedingungen können wir ändern.
Ja,
also
total.
Genau das, was du gesagt hast. Man muss es halt auch machen.
Ja, ganz genau. Ja, sie kämpfen halt mit beidem. Ich glaube, Wettbewerb per se ist innovationstreibend. Und die Frage ist dann ja, wir kommen ja zu einem Punkt, trauen wir den Unternehmen in diesem Land nicht zu, an der Innovationsspitze zu sein? Ich arbeite in einem, ich traue es uns zu. Großartiger Laden. Gibt ganz viele großartige Laden. Sowohl die Traditionsunternehmen, die sich immer wieder neu erfinden müssen, als auch die ganz neuen Mover und Shaker, die die Welt verändern und vielleicht dann irgendwann zu großen Unternehmen werden. Aber sie vor dem Wettbewerb zu schützen, ist in meiner Meinung genau falsch. Mhm. Aber sie im Wettbewerb noch in Mühlstein und in den Hals zu legen, das macht es natürlich umso schwieriger, dass der Wettbewerb innovationstreibend ist, sondern er führt umso wahrscheinlicher dazu, dass sie im Wettbewerb abgehängt werden. So, und es wird trotzdem welche geben, die sich durchsetzen. Und ich mag die Haltung zu sagen, scheiß auf die politischen Rahmenbedingungen, wir geben trotzdem Gas, so gut es geht. Ja. Den Spirit treffe ich häufig und das finde ich großartig. Aber wenn wir als Gesellschaft diskutieren und ihr beide macht anders als ich intensiver Politik und kandidiert gerade für ein Parlament. Also politisch gesprochen ist es doch ganz eindeutig, dass das der Hebel ist, den wir als Gesellschaft umlegen könnten und uns deshalb darauf konzentrieren sollten.
Ich versuche ihn mal einmal zu challengen darauf.
Bitte.
Jetzt mal realpolitisch weg von der Metaebene. Ja. Wie kriegen wir das de facto umgesetzt, weil nicht die Mehrheit, aber ein Teil der Bevölkerung schon in diesem State verweilt. Es ändert sich doch eh nichts.
Mhm.
Ob ich was mache, ist egal. Ob ich mich engagiere, ist egal. Die da oben machen eh nichts, so ungefähr für mich so. Wie viel da dran ist oder nicht, steht woanders.
Mm.
Ja, aber zumindest diese Denkrichtung.
Ja,
auf Social Media, dieses Mindset wird auf Social Media unter anderem gerade extrem gepusht.
Ja.
Und wir wissen ja, wie Politik gemacht wird am Ende vom Tag. Wie kommen wir da auch realpolitisch raus, in dem, was du auch gerade beschrieben hast? So
dieses Verantwortungsthema, glaube ich, das du angesprochen hast.
Also erstens, das, was ich eben als sozusagen aus der historischen Lehre einer Bewegung des Zentrums, aus dem Zentrum nach vorne, um präziser zu formulieren. Ich sage übrigens auch bewusst Zentrum, weil ich Mitte insofern irreführend finde, weil ich merke, dass viele Leute das als so wischiwaschi zwischen links und rechts empfinden. Also irgendwie sowohl als auch halt so weichgespürt in der Mitte. Und damit hast du dich ja schon auf die Eindimensionalität eingelassen. Es gäbe nur links und rechts.
Ja.
Und nicht auf die Auflösung nach vorne, was dem Ganzen ja wie so ein Dreieck eine dritte Richtung gibt. Und deswegen aus dem Zentrum nach vorne beschreibst du, glaube ich, zutreffend, aber du wolltest weg von Meta. Ich glaube, beide Seiten im Blick haben. Das eine ist nicht, also die Reformen müssen schon her, die entscheidenden Hebel müssen schon gezogen werden. Die Herausforderungen sind real, es ist kein Gerede. Wir fallen zurück. Und gleichzeitig aber eben nicht den Glauben daran verlieren, dass das natürlich gelingen kann. weil die Geschichte unseres Landes und der Menschheit voll ist davon, dass alles dafür spricht, dass wir natürlich eine Auf- und Abwärtsbewegung haben, Wellenbewegung, aber insgesamt auf einer Aufwärtsbahn. Und dass die Menschheit auch die Herausforderung, die wir heute haben, hinbekommen wird. Weil wie hat sie sich bitte in den letzten, also entwickelt, trotz tiefer Rückfälle und schwerer Täler. Gott sei Dank sind wir weit weg von den historisch ganz tiefen Tälern. Aber in der Tat, es gibt, wie soll ich sagen, ein Tal im Sinne von, es gibt eine weit verbreitete Haltung, die auf allen Ebenen, die ich eben beschrieben habe, eigentlich gerade das Gegenteil vertritt. Teilweise durch dieselben Leute, teilweise durch unterschiedliche Akteure und die stark sind. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, wie soll das gelingen? Am Ende ist die Antwort, glaube ich, einfach und kompliziert. Mhm. Was wird nur gelingen, wenn es genug gibt, die sich dafür einsetzen und dran glauben? Mhm. Und es spricht trotzdem alles dafür, dass meistens genau in dem Moment, wenn es sich sehr dunkel anfühlt, sehr weit in die eine Richtung, das Pendel gerade ausholt, weit ausgeschlagen ist, um zum Gegentrend anzusetzen. Kein Trend ohne Gegentrend. Und wenn du dir zum Beispiel anschaust, wenn wir mal sagen, es gibt, wir reden ja hier unter Liberalen. Und es gibt mindestens drei antiliberale Bewegungen. Die harten autoritären, Xi, Putin, ne? die echten autoritären Machtpolitiker, die diese Welt hier gerade verändern wollen und den normativen Westen ablehnen. Ja. Ich würde sagen, Teile des linken politischen Spektrums, die Grundlagen unseres Erfolgs und der liberalen Weltordnung, den ganzen marktwirtschaftlichen Teil daran, Unternehmertum, Eigentum und so kritisch sehen und die mit dazu geführt haben, dass wir so einen Reformstau haben, aber eben auch die und gerade wahrscheinlich mindestens genauso groß wie die anderen beiden, wenn nicht größer als die zumindest intern im Westen und in Deutschland und in Europa, die der Populismus aktuell, den gibt es von beiden Richtungen, aber aktuell stark von rechts mit all den Dimensionen und Aussagen, über die ich eben beschrieben habe. Wenn du dir kurz die Frage stellst, wenn du sagst, sind die drei liberalen Bewegungen und ich glaube, die FDP ist gut beraten, wenn sie alle drei wahrnimmt und nirgendwo einen blinden Fleck hat und vor allem keinen davon als Verbündeten begreift, auch nicht den dritten, auch nicht in Ansätzen, auch nicht so halb, dann siehst du doch gerade auch schon erste Anzeichen. Du siehst natürlich ganz viele Anzeichen für Düsterkeit und Hoffnungs- und Dinge, die dich hoffnungslos machen können und boah, und ist gerade sehr mächtig und what the fuck. Da geht gerade vielleicht sogar die transatlantische Partnerschaft zugrunde und möglicherweise Amerika dafür kein Verbündeter mehr. Wer weiß, vielleicht müssen wir als Europäer alleine dafür einstehen. Alles ziemlich heavy im Vergleich zu der Welt, in der wir alle hier groß geworden sind und die letzten Jahre ja so um 9 hatten. Aber du siehst doch irgendwie auch schon Anzeichen dafür, dass das Pendel vielleicht schon sehr weit ist und auf dem dabei ist, Schwung zu holen für die andere Richtung. Habt ihr gerade miterlebt, wie, und Jon Stewart hat das großartig aufgegriffen, finde ich gerade, wie nervös die MAGA-Bewegung auf die Tatsache reagiert hat, dass da halt jemand in der Halbzeit des Super Bowls für 10 Minuten auf Spanisch sang? Das ist krass, oder? Also souverän, siegessicher, stark, mächtig, sich selbst gewiss. Auf der Gewinnerstraße fühlte sich das nicht an.
Schlechteste Show aller Zeiten.
Dann musst du nicht so nervös sein. Also ich glaube, wenn man genau hinschaut, sieht man gerade schon unter der Oberfläche Anzeichen für den Pendelschlag, der zurückkommt. Und das sollte allen Hoffnung geben.
Okay. Lass uns das als Schlusswort zu diesem Thema mitnehmen und übergehen zu einem anderen Thema, das für junge Menschen extrem wichtig ist und wo wir auch einiges zu tun haben. Du hast vorhin schon angedeutet, dass wir wahrscheinlich nicht erwarten können, dass die Bundesregierung hier viel tut, aber deshalb umso besser, dass du jetzt hier bist und mal erzählen kannst, wie es eigentlich gehen könnte. Denn du hast
Geht um Rente?
Genau. Wie kein Zweiter hast du dich für eine generationengerechte Rente in der Ampel eingesetzt.
So, jetzt Schluss mit Meta, jetzt konkretes Thema.
Jetzt konkret. Wir wollen auch nicht erklären, warum das wichtig ist. Wir hoffen, dass die Zuschauer mittlerweile das verstanden haben.
Zuhörer wissen das,
Genau, dass sie es mittlerweile verstanden haben. Aber kannst du es nochmal plastisch und konkret für junge Menschen einmal erklären? Wie würde die Aktienrente durch dich, wenn du es jetzt allein machen könntest, wie viel Geld würdest du vielleicht auch in die Hand nehmen?
Ja.
Einmal, wie setzen wir das um und was bringt das jungen Menschen?
Ganz einfach, wenn du es machst wie in Schweden und dafür sorgst, dass Teile des Rentenbeitrags, den du zahlst in die Rente als junger Mensch, nicht nur in die Umlage gehen, sondern eben auch in einen professionell gemanagten, global breit diversifiziert anlegenden Aktienfonds, dann reichen schon 2 Prozentpunkte Beitragssatz, um dafür zu sorgen, erstens, also vielleicht schaffen wir sogar schrittweise Umstellung mehr irgendwann, aber schon 2 Prozentpunkte würden reichen, um dafür zu sorgen, dass erstens die Rentenbeiträge nicht immer weiter steigen, sondern der Anstieg gebremst wird und es nicht in Richtung 50% Sozialbeiträge explodiert. Zweitens die Rente damit finanzierbar wird und drittens alle Menschen aus der gesetzlichen Rente wieder mehr rausbekommen und das Rentenniveau sogar wieder steigt. Und um es konkret zu machen, 2% Beitragssatz, wenn du es hochrechnest, heißt das für einen geringen Mindestlohnempfänger 500 Euro Rente pro Monat mehr im Vergleich zum Ansprüchen aus dem heutigen System und für einen Durchschnittsempfänger 1000 Euro Rente pro Monat mehr. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Deal. Und ich bin trotzdem dafür, auch abseits der gesetzlichen Rente sehr viel mehr für Aktien zu machen. Altersvorsorgedepot, eine der wenigen Dinge, die die aktuelle Bundesregierung richtig macht, indem sie unsere Pläne von der letzten Legislatur aufnimmt und umsetzt. Man muss, ne, ist nicht schwarz-weiß. Man muss auch, finde ich, die Nuancen nennen können. Aber ist alles richtig. Und ich wünsche mir überhaupt mehr Aktienkultur in Deutschland und weniger anderen Sparer-Freibetrag, sodass die Leute steuerfrei auch einfach sich was aufbauen können, materiell, wenn das Teil ihres Lebenstraums ist. Ja. Aber die gesetzliche Rente, wenn wir sie nicht reformieren, macht uns alles kaputt. Die frisst uns die Beiträge von die Haare von den Köpfen. Die sorgt dafür, dass in einem Land, wo heute schon junge Menschen über das Auswandern nachdenken, das Thema Steuer- und Abgabenlast immer weiter hochsteigt. Und sie sorgt dafür, dass dieser Staat irgendwann kein Geld mehr hat für all das, was auch wichtig ist, nämlich Bildung, Bundeswehr und so. Und das ist irre. Es ist die große Reform, an der ganz viel hängt. Und deshalb ist die gesetzliche Aktienrente der zentrale Hebel, um die gesetzliche Rente zu reformieren.
Da drängt sich halt sofort die Frage auf, warum machen wir das nicht? Andere Länder, Schweden, ne, ja, haben das vor einigen Jahren
angefangen. Das, was wir vorgeschlagen haben, ist einfach exakt, was Schweden gemacht hat.
Ja, und warum tun wir in Deutschland uns damit so schwer, dieses System endlich mal anzugehen? Wie hoch schätzt du die Chance ein, dass jetzt bei der Rentenkommission der Bundesregierung vielleicht was Ähnliches rauskommt? Kann ja nicht wahr sein, dass wir, keine Ahnung, wie viele Jahre sehenden Auges einfach so weitermachen. Was ist denn da das Problem? Ist das echt Politik und dass wir es uns nicht trauen? So.
Ich glaube, in Teilen ist es, ich glaube, es sind 3 Faktoren. Erstens, es ist eine wirklich irre deutsche Besonderheit, diese Aktienaversion. Die ändert sich gerade in der jungen Generation, die lieben Third Republic und all das, aber ja, so in der Breite der Bevölkerung gab es zu lange einen völlig irren Blick auf Aktien, der dann von politisch links Zockerei, Zockerrente, Casino-Rente, der ganze Quatsch dann hochgepusht wurde und das ist natürlich völlig irre. Ich könnte lange erklären, warum, aber ich glaube, ich hoffe, die Zuhörer wissen es, sonst müsst ihr demnächst mal eine Folge dazu machen. Das ist das eine. Zweitens, ich glaube halt, dass leider insbesondere in der SPD sie auf die Agenda 2010 einen völlig falschen Schluss gezogen hat, parteipolitisch und dann auch angefangen haben, nur weil sie damals die handwerkliche Umsetzung von mehr Kapitaldeckung in der Rente schlecht gemacht haben, nicht mehr verstanden haben, dass mehr Kapitaldeckung in der Rente trotzdem die notwendige Voraussetzung für alles andere ist. Und da einfach wirklich wie so mit Voodoo-Ökonomie angefangen haben, sich einfach Quatsch einzureden. Also wirklich Quatsch. Könnte dir auch, was die heute noch posten, wenn du das liest, ist einfach Objekt, einfach Unsinn. Es passt hinten und vorne nicht. Könnten ganze journalistische Redaktionen ihren Job machen und durch Faktencheck einfach mal rausarbeiten, wie absurd das ist. Und es gibt, wenn ich das sagen darf, einfach eine rotzige Faulheit, Nichtbeschäftigung der Union mit diesen Fragen. Mhm. Also die junge Union, gut, dass die jetzt Widerstand geleistet haben, finde ich richtig. Gott sei Dank haben wir verhindert, dass mindestens genauso schlimm ist. Bin ich auch heute noch stolz drauf, das persönlich mit verhindert zu haben, in der Ampel beschlossen wurde, weil sonst wäre es noch schlimmer. Es ist aber jetzt beschlossen worden, fatal. Und in der Union gibt es einfach eine, finde ich, viel zu geringe Beschäftigung mit der Bedeutung des Themas Rente. Die haben das einfach nicht in der Bedeutung erkannt und wirklich durchdrungen. Und das ist ein Problem. Aber alles, was wir eben besprochen haben, spricht ja dafür, sich nicht in Pessimismus zu suhlen. Und deswegen, let's hope und let's argue for. Und die Rentenkommission, finde ich, ist so schlecht nicht besetzt. Also von Frank-Jürgen Weise bin ich sowieso großer Anhänger, weil er ist mein ehemaliger Chef und jemand, der in meinem Leben einem beruflichen Mentor nahe kommt. Und von ihm halte ich ganz viel. Der hat schon schwierige Streikschlichtungen gemacht. Der kann auch eine Rentenkommission moderieren. Gibt sehr kluge Köpfe in dieser Rentenkommission von Martin Werding, einer der größten Kenner auf der Wissenschaftsseite unseres Rentensystems, mit dem wir damals auch die Aktienrente wissenschaftlich gerechnet haben, also plausibilisiert haben. Klappt das wirklich? Mhm. Bis hin zu Krämer von der SPD, Georg Krämer, ehemaliger Caritas-Chef, der von der SPD nominiert wurde, der auch einfach Ahnung von Sozialpolitik hat und Hand und Fuß, was der sagt. Also die Rentenkommission macht mir ein bisschen Hoffnung. Mhm. Und falls die einen guten Vorschlag machen sollten, weiß ich natürlich nicht, dann zählt's für die aktuelle Bundesregierung. Und dann sollten alle, die Interesse daran haben, Druck machen, dass umgesetzt wird. Und wenn die schlechten Vorschlag machen, sollten wir einfach weiter Druck für die Aktienrente machen.
Sehr schön. Du warst in einer zentralen Rolle in der FDP und in der letzten Bundesregierung. Wenn du heute zurückblickst, jetzt mal ganz offen gefragt, wenn wir dürfen.
Ja.
Ich habe dich immer wahrgenommen als einen Menschen, der sehr für Fehlerkultur einsteht. Hast mal, glaube ich, bei der Lene Bobrowski in ihrem Buch, ich habe ihren Namen vergessen,
ja.
Schade, aber da ging es ja auch viel um Fehlerkultur.
Ja.
Da warst du auch mal auf einer Veranstaltung, wo du viel darüber gesprochen hast, was kann Politik aus Fehlern lernen? Ja, müssen wir Fehler nicht auch mal eingestehen? Wenn du heute nochmal neu entscheiden könntest, gäbe es etwas, das du rückblickend betrachtest, anders machen würdest? Was lief vielleicht auch falsch? Wobei ich, glaube ich, das Wort falsch gar nicht bemühen würde, sondern ich bleibe dabei, was hätte man anders machen müssen?
Mann, im Sinne von die FDP oder die Ampelkoalition oder ich persönlich? Würde ich sagen,
oder? Such dir aus, was du, okay. Also ist, glaube ich, alles drei interessant tatsächlich. So die Ampel als solches, als Koalition.
Also ich glaube, die Ampel als solches hat einen Initialfehler gemacht, dass sie nach den Merkel-Jahren ja in Wahrheit einen Koalitionsvertrag, ja eigentlich zwei Fehler kombiniert, die Ampel als solches. Sie hat nach den Merkel-Jahren, wo ja all die Probleme entstanden sind, also der Reformstau, der heute, der ist ja nicht durch die Ampel entstanden. Also die Ampel hat ganz sicher auch handwerklich Fehler gemacht in der Wirtschaftspolitik und dies, das, jenes. Aber alle wesentlichen großen Faktoren sind einfach in den 2010er Jahren verbockt worden. Durch falsches Handeln oder mindestens nicht handeln, zu langes Aussitzen der wesentlichen Fragen. Aber das soll keine Schuld sozusagen Rückspiel sein, sondern wenn du dann danach Verantwortung übernimmst und dann einen Koalitionsvertrag machst, der ja sich in der Gesellschaftspolitik auf ganz, wo es ja zwischen mehr Gemeinsamkeiten gab zwischen drei Parteien, auf ganz vieles geeinigt hat, auch Dinge, die ich weiter für notwendig halte, Punktesystem in der Einwanderungspolitik, wie in Australien, Kanada, Neuseeland, mega, bin ich heute stolz drauf, aber der sich in allen, in wesentlichen Fragen von Wirtschafts- und Finanzpolitik ja im Wesentlichen auf Agree to Disagree und Status Quo einigt, also weder Steuersenkung noch Anpassen der Schuldenbremse, noch dies, das, also alle Seiten haben ja diametral unterschiedliche Forderungen gehabt und am Ende hat man sich dann einfach darauf verständigt, da machen wir über jeweils nichts. Mhm. Und ich habe dann auch mal nachgefragt, im damaligen zentralen Sondierungsteam, wo ich nicht dabei war, was war denn die Ratio dahinter? Und es gab in der Tat Wissenschaftler, die gesagt haben, naja, Wirtschaftsaufschwung post-Corona kommt eh. Das war offensichtlich ganz falsch, diese Erwartung. Und ich glaube, es war eine Unverantwortung, also eine Fehlanalyse zu glauben, man könnte das so machen und würde der Lage gerecht. Und dann, das ist, glaube ich, der Initialfehler der Ampel. Und ich glaube, der zweite Fehler ist, die Chance nach der sogenannten Zeitenwende, also dem Tabula Rasa im Moment von Putins Überfall, abseits der Verteidigungspolitik nicht auch genutzt zu haben, diesen Fehler zu korrigieren. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Letzteres muss man sagen, fairerweise hat die FDP, auch der damalige Parteivorsitzende, mal angeregt, gesagt, lass uns den Koalitionsvertrag mal noch neu verhandeln. Aber wenn du auf die Koalition als Ganzes schaust und sagen, das nicht geschafft zu haben, doppelt, initial nicht und dann nicht bei der Chance auf die Revision, ist, glaube ich, die Ursache aller Probleme. Und dass die FDP gerade als Wirtschaftspartei oder als Partei, deren Wirtschaftspolitik eben, weil das wirtschaftliche Freiheit eine der zentralen Dimensionen des Liberalismus ist, eine wesentliche Rolle spielt, Teil davon war glaube ich, Kern unserer Probleme. Und dann kamen, glaube ich, andere hinzu. Parteistrategische Fehler schon in der letzten Legislatur. Wir haben die Verfeindung, die sich durch die Mitte der Gesellschaft zieht, wie die Fabio gesagt hat, haben wir uns teilweise in den eigenen Laden zugelassen, dass er reinträufelt. Mhm. Und also wir hatten unsere eigenen parteipolitischen und Parteimanagement und parteistrategischen, glaube ich, Herausforderungen, Fehler, Probleme und wie soll ich sagen, Schwierigkeiten, die dann natürlich das Handeln in dieser Konstellation nochmal schwieriger gemacht haben. Und ich persönlich, um der Frage auch nicht auszuweichen, würde mir rückschauend, also ich mache jeden Tag Fehler, ganz viel sogar und versuche jeden Tag daraus zu lernen. Aber wenn du nach sozusagen Großen fragst, den letzten Aspekt in seiner Dimension, Geschwindigkeit und Toxizität nicht rechtzeitig klar genug erkannt zu haben, das würde ich sagen, ist was, wo ich ganz persönlich sage, dass da habe ich daraus gelernt.
Aus dem sich heraus dann entwickelt hat, was wir heute vielleicht auch sozusagen oder nach dem Ampelbruch dann gesehen haben sozusagen. Aus
dieser Toxizität. Die FDP ist ja in der Sortier- und Findungsphase, das kann ja gar nicht anders sein.
Passt auch perfekt, um eine kleine Mini-Anschlussfrage noch zu stellen. Wie schaffen wir es denn eben diese, bevor wir zum kleinen Spiel kommen, diese Marke FDP wieder zu stärken?
Also erstens, indem wir...
Mit Bitte um kurze Antwort.
Ja. Erstens, indem wir genau diesen Optimismus der Tat, so würde ich mal zusammenfassen, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Es kann gelingen, das System ist nicht kaputt und hier sind die spannenden, coolen Ideen, mit denen es gelingen kann und mit denen es auch wieder gut wird und das Beste noch vor uns liegt, indem wir das erstens habituell ausstrahlen und zweitens diese Ideen auch haben. Also über die Aktienrente hinaus. Die ist das in der Rente, aber auf den anderen Feldern gibt es ja noch Bedarf für ein paar mehr. So, das ist, glaube ich, Dimension 1. Dimension 2, dass wir begreifen, dass wir ein drittes eigenes Lager sind, weder links noch rechts und auch nicht irgendwo die Frage ist, wie wir uns genau zwischen links und rechts einordnen, sondern wir sind eben, wenn wir es gut machen, die parteipolitische Manifestation dieser Reformbewegung aus dem Zentrum nach vorne, was ganz eigenes, dann muss man sich auch nicht einreden lassen, man müsste sich irgendwie zwischen Flügeln und Richtungen und links oder rechts entscheiden, weil dann ist man was drittes eigenes. Und drittens würde ich sagen, professionelle, strategisches Management, am Ende ist Politik auch Handwerk, Wahlkämpfe, die zum Beispiel auch einen Stil und Lust und nicht nur Ideen, sondern auch, wie soll ich sagen, Lebensgefühl ausstrahlen, ist am Ende auch ganz viel Handwerk. So, das kommt drittes natürlich hinzu. Und wenn all das gelingt und wir alle drei Freiheitsbedrohungen, also die drei Gegner im Blick haben, würde ich eben beschrieben habe, dann glaube ich, gibt es allen Grund zur Hoffnung, denn all das, was wir heute besprochen haben zur Zeit, in der wir leben, macht ja so dringend nötig oder so offenkundig, wie dringend nötig eine liberale Partei ist. Gerade jetzt, more than ever. Ja. Und wenn ich mich in Deutschland so umgucke, dann ist die FDP ganz sicher imperfekt. aber welche andere Partei soll denn diese Rolle spielen? Und ich bin absolut sicher, es gibt da draußen ganz viele, die sich eine solche Partei wünschen.
Ja, und wer kann denn schon von sich behaupten, perfekt zu sein? Ja. Es ist Zeit für ein kleines Spiel, oder?
Ich muss leider noch eine kleine Nachfrage stellen.
Das geht
nicht anders. Du kannst aber auch einfach mit Ja und Nein antworten. Dann machen wir schon mal eine Übung fürs Spiel. Aber mich treibt die Frage tatsächlich um, seitdem die Bundesregierung die neue sich das Schuldenpaket gegönnt hat, bevor es überhaupt losgegangen ist. Glaubst du nicht, dass es rückblickend besser gewesen wäre, mit Grünen und SPD die Schuldenbremse als FDP zu reformieren, um das Spektakel, was war, jetzt wir haben, zu verhindern, Verantwortung darüber noch zu halten, wie das Geld ausgegeben werden kann, wie die Schuldenbremse reformiert wird, wäre das, das ist tatsächlich, was ich mich frage, wäre das was gewesen?
Jetzt? Ich glaube, also ich will dir halb widersprechen, weil ich glaube, du machst es damit der CDU zu einfach und die Verantwortung von der Union spielst du zu sehr weg, weil die haben sie. Was ich aber in der Rückschau sagen würde, ist, dass man vielleicht in dem Moment der Zeitenwende, über die ich eben gesprochen habe. Statt 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr, glaube ich, kann man schon heute auch der Meinung sein, 200 oder 300 Milliarden wären vielleicht auch angemessen gewesen. Ist übrigens auch offensichtlich die Meinung der FDP, denn die letzte Bundestagsfraktion hat ja noch im alten Bundestag genau als Gegenentwurf zu diesem generellen Schleifen der Schuldenbremse eingebracht zu sagen, lass uns stattdessen das Sondervermögen für die Bundeswehr erhöhen. Was ich auch für richtig halte, weil das die Zeit einfach erfordert. Vielleicht hätte man das, und ich glaube in der Rückschau, man hätte das 22 schon sehen sollen, wenn es im Gegenzug dann auch Einsicht der anderen zu den wirtschaftlichen und sozialpolitischen Reformen gegeben hätte. Also ich mache es mal salopp. Eine echte Aktienrente und eine verantwortliche, generationengerechte Rentenreform für mehr Geld für die Bundeswehr und eine größere Ausnahme des Sondervermögens von der Schuldenbremse damals wäre ein Deal gewesen, der gut für unser Land gewesen wäre, glaube ich. Aber hinterher ist man immer schlauer.
Ist so.
Ja.
Dann machen wir noch drei schnelle Spielfragen und dann müssen wir, glaube ich, leider schon Ende machen.
Ja.
Wir spielen das Spiel Kampf oder Krampf. Das heißt, Kampf oder Krampf, du sagst, wir sagen dir ein Wort und du sagst Kampf oder Krampf. Also lohnt es sich dafür zu kämpfen,
ja,
oder ist ein absoluter Kampf in Deutschland?
Ja,
machen wir ganz, ganz schnell. Starte.
Sozialabgaben auf Kapitalerträge.
Krampf.
Aktivrente.
Kämpfchen. Gut, aber reicht bei weitem nicht.
Steuerfreie Überstunden.
Kämpfchen. Gut, im heutigen Steuersystem, große Steuerreform wäre besser.
Recht auf Homeoffice.
Krampf nicht mehr nötig. Hat Corona gelöst. Den Kulturwandel.
Mehr Flexibilität bei Arbeitszeiten.
Kampf.
Okay, eine letzte Frage, die liegt uns sehr am Herzen. Emissionshandel.
Kampf.
Sehr schön.
Sehr gut.
Dann war es das schon mit der Folge von Wahlkampf. Vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem vielen Dank für dieses offene und, ich finde, ehrliche Gespräch.
Ja.
Wir sind am Ende dieser Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify da. Schreibt einen Kommentar und teilt diese Folge in eurem Bekanntenkreis. Folgt Johannes, Helena und mir gerne auf Social Media. Und wir hören uns dann ganz bald wieder bei Wahlkampf. Bis dahin. Ciao.
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 Das war Wahlcamp, dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen.